Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Die Wirtschaft rückt von der amtierenden Koalition zunehmend ab. Nicht nur von der SPD, sondern eben auch vom Kanzler. Das haben wir in den vergangenen Tagen erfahren. Das passiert bei der Rente sogar innerhalb der eigenen Unionsfraktion. Die Umfragewerte für die Koalition gehen insgesamt weiter zurück. Das Vertrauen in die Regierungspolitik schwindet. Günstige Voraussetzungen also für die Oppositionsparteien, den Kanzler im Plenum zu attackieren. Katharina Thoms berichtet.
Die aktuellen Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand, gar Frieden im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sie war CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz auch in der Generaldebatte zum Haushalt wichtig. Er arbeite Tag für Tag für ein Europa in Frieden und Freiheit.
Putin muss erkennen, dass er keine Chance bekommt, diesen Krieg erfolgreich zu Lasten der europäischen Freiheits- und Friedensordnung zu gewinnen, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich, wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen.
11,5 Milliarden Euro gebe die Bundesregierung dafür aus im nächsten Jahr. Ohne Europa, ohne die Ukraine selbst sei kein tragfähiger Frieden möglich, so Merz. Auch wenn er das Engagement des US-Präsidenten für einen Frieden begrüße, der Kanzler reagierte damit auch auf die Rede Alice Weidels, die Co-Chefin der größten Oppositionsfraktion AfD, hatte die Politik der Bundesregierung mit dem Untergang der Titanic verglichen und unter viel Empörung dafür geworben, wieder russisches Gas zu importieren. Den Krieg gegen die Ukraine hatte sie mit keinem Wort erwähnt. Weidel erklärte suffisant:
Vielleicht haben Sie schon festgestellt, dass wir die einzige Partei, die einzige Fraktion sind mit offenen Kanälen zu den USA, zu Donald Trump und nach Russland.
Wenn man sich dann noch damit brüstet, offene Kanäle zu Russland zu pflegen und das gut und richtig findet, meine Damen und Herren, dann wissen hoffentlich alle, was für Gefahren von dieser Partei ausgehen, die AfD heißt.
Fraktionschefin der Grünen Britta Hasselmann. Sie bezeichnete die bisher bekannten Punkte als Unterwerfungs-, nicht als Friedensplan und forderte den Bundeskanzler auf, sich dafür einzusetzen, dass in der EU eingefrorenes russisches Vermögen für die Ukraine ausgegeben werde. Die verdunkelte Weltlage wirke sich auch auf Deutschlands Wirtschaft aus, so der Kanzler.
Wir erleben in diesen Wochen und Monaten, wie verletzlich wir in den letzten Jahren geworden sind und was wir aufzuholen haben. Wir werden die Anstrengungen, die Privatwirtschaft, die in dieser Hinsicht unternommen werden, als Bundesregierung koordinieren und fördern, wo das nur möglich ist.
Er warb nach seiner Afrika-Reise für vielfältige Lieferketten und Partnerschaften für Rohstoffe wie seltene Erden mit anderen Ländern. Der Kanzler warb auch für die Regierungspolitik zur Unterstützung der Wirtschaft. Geringere Energiekosten, einen Bürokratieabbau und mehr Digitalisierung, Steuersenkungen habe man erreicht. Er sehe eine Trendwende in der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, so der Kanzler. SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch pflichtete bei:
Wir haben all die Fesseln gemeinsam, die wir die letzten Jahre hatten, wirklich gelöst. Wir können jetzt investieren und dieser Haushalt ist ein Rekordinvestitionshaushalt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sören Pellmann von der Linken warf der Bundesregierung stattdessen einen Haushalt der Hoffnungslosigkeit vor, vor allem wegen der hohen Ausgaben für die Rüstung. Mit Blick auf die Pläne zum neuen Wehrdienst verlange man jungen Menschen auch einiges ab, so Merz. Er verteidigte dann aber auch die bisherige Position im aktuellen Rentenstreit mit den jungen Abgeordneten der Union.
Das Einsetzen von Kommissionen ist für uns keine Strategie der Politikvermeidung. Und das ist der feste Wille dieser Koalition. Das ist auch mein fester Wille, dies zu erreichen. Die bestmögliche Entscheidung zu treffen in dieser Sache, dass ein möglichst großer Teil unserer Gesellschaft generationenübergreifend dem zustimmen kann.
Auch SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch warb für den Erfolg der geplanten Rentenkommission und zog eine Parallele zu dem Gremium, das den Kohleausstieg verhandelt hatte.
In der Kohlekommission haben Menschen gesessen, die übereinander geredet haben und nicht miteinander. Als sie dann aber in dieser Kommission saßen, da hat man die Empathie für die jeweilige Haltung aufgebracht.
Aus Berlin, aus dem Bundestag, Eindrücke von Katharina Thoms. Wir haben das gehört, harsche Kritik an Friedrich Merz, harsche Kritik auch insgesamt an der Arbeit der Koalition. Am Telefon ist nun der Politikwissenschaftler und Parteienkenner Professor Volker Kronenberg. Er lehrt an der Universität in Bonn. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Herr Kronenberg, macht es der Kanzler der Opposition in diesen Wochen besonders leicht?
Ja, ich würde sagen, insofern, als dass er diese Gelegenheit heute, diese Generaldebatte und die Möglichkeit im Grunde ja sehr grundsätzlich Dinge, sagen wir mal, zu erklären, einzuordnen, aufzuzeigen, ein Stück weit hat verstreichen lassen. Das ist keine wirklich kraftvolle Rede gewesen. All die Stärken, die man immer mit Friedrich Merz, seine rhetorische Brillanz, all das, das ist heute ein Stück weit ja irgendwie hohl gewesen, beziehungsweise es ist verpufft. Das war nicht wirklich kraftvoll. Und auf die entscheidende Frage oder die entscheidenden Fragen in der Innenpolitik, Stichwort Rente, die Konflikte darum, da hat er ja in der Sache wirklich nichts gesagt. Also insofern, ja, das war jetzt keine Glanzstunde weder des Kanzlers noch damit eben der Bundesregierung, die ja im Moment massiv in der Defensive ist. Sie haben es richtig anmoderiert, ja, finde ich.
Das ist ja häufiger von Beobachtern schon festgestellt worden, die seit vielen, vielen Jahren sich da mit dem parlamentarischen, politischen Betrieb auseinandersetzen, dass Friedrich Merz offenbar gerade rhetorisch, weil Sie das jetzt gerade gesagt haben, in seiner Rolle als Oppositionspolitiker, vielleicht nachher auch in der Rolle als Privatpolitiker, viel, viel effektiver, stärker war, denn jetzt als Kanzler, als Regierungschef. Woran liegt das?
Übrigens, vielleicht nur eine Ergänzung. Ich habe das auch beobachtet, als er kandidiert hat, mehrfach für den Parteivorsitz und dann ja erstmal unterlegen ist. Da war das ja auch mit der rhetorischen Brillanz so eine Sache. Also da glänzte das auch nicht so. Wie auch immer. Also woran liegt das? Also ich fand schon auffällig, bemerkenswert, aber ein Stück weit auch beängstigend, dass er darauf hingewiesen hat, wie komplex die Dinge sind und dass eben Dinge Zeit brauchen, ein hochkomplexes Land. Ja, aber das ist natürlich nicht neu. Also das erwartet man natürlich, dass das von Anfang an klar ist. Und darauf will ich auf einen wichtigen Punkt hinweisen, der, glaube ich, dieses Dilemma im Moment und diese Stimmungslage spiegelt. Mit was ist Friedrich Merz angetreten im Wahlkampf? Und letztendlich auch im Zuge dieser Regierungsbildung es eben ganz anders machen zu wollen als dieser Vorgängerkanzler, als diese schwache Regierung und dann noch die Töne sozusagen aus München. Ja, man hat sich ja sozusagen überschlagen in vernichtenden Urteilen und man will es ganz, ganz anders machen. Grundlegende Reformen, nur sparen, keine Schulden. Und von heute auf morgen ändert sich die Methodik, die Vorgehensweise, ein Stück weit auch die Agenda. Und plötzlich erkennt man, dass das alles Zeit braucht und komplex ist. Ja, ich meine, man ist ja ein Stück weit politisch erfahren. Dann hat man einen Koalitionspartner, der vorher in der Regierung war, der jetzt nochmal dann elektoral gedemütigt war mit 16,4% und letztendlich nicht weiß, das ist auch ein Dilemma für den Regierungschef. Will die SPD wirklich also diese Reformagenda mittragen, 140 Seiten Koalitionsvertrag, oder will sie letztlich doch Sehnsucht in die Opposition in der Regierung? Das ist, glaube ich, so ein Dilemma, in der diese Regierung ist. Und das ist fatal natürlich angesichts dieser Krisen und ja, der gesellschaftlichen Stimmungslage, die dramatisch ist.
Herr Grunberg, wenn wir noch einmal bei der Beredsamkeit, bei der Redekunst, bei der Überzeugungskraft bleiben. Da mögen jetzt viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, was reden die darüber? Entscheidend ist doch, was gemacht wird. Aber an Sie noch einmal, weil wir den Punkt jetzt hier schon thematisiert haben. Wie wichtig ist Rhetorik in der jetzigen Situation der Politik?
Ganz wichtig. Es ist eben das Mittel, um zu erklären, um den Menschen eben, ja, die Komplexität, die ja in der Realität tatsächlich gegeben ist, um das sozusagen ein Stück weit runterzubrechen und dem deutlich zu machen, Vertrauen zu schaffen, Zukunft auf, wie auch immer. Also Reformnotwendigkeiten, anderes mehr, das müssen Sie ja, das müssen Sie begrifflich, das müssen Sie verbal, das müssen Sie rhetorisch hinbekommen. Ja, ich sage jetzt nicht die Basta-Rede, das natürlich nicht, oder ein Ruck durch, das nicht, aber Sie müssen natürlich Dinge einordnen können, in Relation setzen können und sich nicht im Klein-Klein verlieren oder irgendwelche künstlichen Begriffsschöpfungen, die Menschen dann im Zweifelsfalle auch nicht verstehen. Sie müssen eben in diesen unübersichtlichen Zeiten, Innen- und Außenpolitik und so weiter, Politikgeflecht, all das müssen Sie den Menschen erklären können in klaren Worten und im Grunde diesen Weg aufzeigen. Das ist die Aufgabe des Regierungschefs. Eigentlich konnte das immer Friedrich Merz sehr gut, aber das fehlt im Moment. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und da ist in dieser Bundesregierung niemand, der das wirklich gut beherrscht.
Gelingt ihm das, also gelingt dem Kanzler das, also überzeugend aufzutreten, rhetorisch überzeugend zu sein, als Erklärung auch seiner Politik, gelingt ihm das bei der Außenpolitik deutlich besser als beispielsweise bei der Rente?
Ich glaube, was ihm in der Außenpolitik gelungen ist und gelingt, dass er einen Gesprächsfaden entwickeln konnte, zum Beispiel zum amerikanischen Präsidenten, dass er, und ist ja jetzt heute auch nicht sozusagen nur eine Negativbilanz, ja, es ist sicherlich gemischt, gerade Sie sprechen es zu Recht an, die Außenpolitik beachtlich, so seine ersten Reisen, Frankreich und Polen und dann Großbritannien, also mit wem er spricht, wen er einbindet, zu wem er einen Draht entwickelt, wie ihm das so gelingt. Zugänge, das ist ja nicht alles selbstverständlich, das haben wir erlebt in der Vorgängerregierung. Sprachlosigkeit, nicht sprechen, es ist Kapitulation der Diplomatie, der internationalen Politik. Da ist er offenbar besser, da findet er so einen Mittelweg, so zwischen so andienend und sozusagen auf der anderen Seite so triumphalistisch auftrumpft, da gibt es ja gar keinen, also das scheint ihm ganz gut zu gelingen. Und gleichzeitig bleibt er sich da natürlich irgendwo so bei der Maxime dieser Regierung treu. Jetzt wird es natürlich spannend sein zu beobachten, jetzt angesichts dieser Dynamik, Friedensplan hin oder her, ob man sozusagen dabei bleibt oder ob man da sozusagen dann auch den Weg findet, sozusagen Richtung Friedensschluss, sich da sozusagen auch in dieses Konzert einzureihen. Das ist der Punkt. Aber ich glaube, da ist ihm bemerkenswert etwas gelungen, Vertrauen zu gewinnen. Ich habe das eben mit Blick auf die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, und da hier ist es ihm, glaube ich, gelungen, bei den entscheidenden Playern, ohne die deutsche Außenpolitik letztendlich hohl oder ineffizient bleibt, das sind die Vereinigten Staaten und das sind die europäischen Partner. Ich glaube, das ist ihm ganz gut gelungen.
Bei der Rente, das war der zweite Punkt der Frage, gelingt ihm das bei der Rente nicht? Fragezeichen, wenn viele in der Unionsfraktion oder ein entscheidender Anteil in der Unionsfraktion, eben die Jungen, sagen, wir machen da nicht mit. Wie kann das sein? Eine Rebellion gegen den eigenen Kanzler in der Regierungspartei.
Herr Müller, ich glaube, es ist natürlich nicht nur Friedrich Merz als Kanzler, sondern es sind natürlich die zentralen Akteure um ihn herum. Ein Kanzler ist immer nur so stark, wie natürlich auch eine Fraktion und damit die Fraktionsspitze hinter ihm steht und der Kanzleramtschef das sozusagen aus dem Maschinenraum auch im Grunde geräuschlos orchestriert oder hinbekommt. Und ich glaube, da hakt es. Das haben wir ja erlebt seit dem 6. Mai, also nicht im ersten Wahlgang, diese Richterwahl. Wir kennen ja diese ganze Agenda. Da sozusagen wird immer viel reininterpretiert, aber ich glaube, so im Handwerklichen hat da manches nicht funktioniert. Und ich glaube, wir können das jetzt hier auch beobachten, wieder bei dieser Rentenfrage. Schaut man sich den Koalitionsvertrag an, die 140 Seiten, und die Rentendinge sind auf Seite 19 ja relativ klar formuliert. Bis 31 wird etwas gesagt, auch mit Steuergeldern und dieser Prozentsatz und dann sozusagen danach was anderes. Und ganz offenbar ist ja dann dieser Entwurf von Frau Barth ins Kabinett gegangen und so, und dann die junge Union kam, also das Frühwarnsystem, die Kommunikation vorher. Jetzt ist das Ganze eskaliert, jetzt ist es in der Öffentlichkeit und jetzt, das ist ja der Anlass, warum wir heute sprechen, in dieser Generaldebatte, seit Wochen wird darüber gestritten, innerparteilich, in der Koalition, und keine Aussage dazu, keine Lösung offenbar. Und das ist natürlich tatsächlich, ich will nicht sagen Versagen, aber es zeigt einfach, die Lernkurve ist offenbar sehr, sehr lang und sehr, sehr steil. Das hat man offenbar alles unterschätzt und da steht der Kanzler ein Stück weit auch schwach da. Und das ist ja das Bild, was er in keiner Weise abgeben wollte. Das ist ein ganz anderer Anspruch, mit dem er da angetreten ist. Und das sehen die Menschen natürlich, ja. Und das steigert die Frustration und dann die Verlockung, im Grunde eher so einen maximalistischen 12-Punkte-Programm der Opposition dann eher noch zuzuhören.
Der Bonner Politikwissenschaftler und Parteienkenner Professor Volker Kronenberg, danke für Ihre Zeit. Ihnen noch einen guten Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Herr Müller.
Auf Wiederhören.